So, was ist das Thema für heute? Ist für mich auch eine Überraschung. In der Heiligen Schrift gibt es 5 Symbole im Neuen Testament. Und das erste Symbol ist die Taufe. Das zweite und dritte Symbol sind der Kelch und das Brot. Das vierte ist das unbedeckte Haupt und das fünfte ist das bedeckte Haupt. Und wir werden uns jetzt Gedanken machen über das erste Symbol. Und wenn wir in der Heiligen Schrift lesen, kein Strom, dann sehen wir eigentlich die ganze Struktur im Neuen Testament verläuft so, dass wir in den Evangelien den Auftrag sehen. Für etwas, was der Herr Jesus gibt. Er stellt eine Lehre vor. Und dann in der Apostelgeschichte lesen wir von der Praxis. Ist schon eingeschalten. In der Apostelgeschichte sehen wir von der Praxis und dann in den Briefen lesen wir die Erklärung dazu. So. Wie geht das da? Sehr gut, danke. So, als erstes haben wir den Taufauftrag, dann die Praxis in der Apostelgeschichte und die Bedeutung sind in den Briefen erklärt. Der Jesus, bevor er von dieser Welt weggegangen ist, sagte zu seinen Jüngern in der Apostelgeschichte 28, geht hin in alle Welt, machet alle zu Jüngern und taufet sie, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So, Taufe war immer ein Verständnis, auch unter den Juden. Für sie war Taufe nichts Neues. Wir wissen die Taufe des Johannes. Die Taufe des Johannes hat den Zweck gehabt, sie vorzubereiten auf das Kommen des Reich Gottes. Tut Buße und lasst euch taufen. Und die Menschen haben sich vorbereitet, indem sie ihre Sünden bekannt haben. Das war die Bußtaufe. So, die Taufauftrag bei Johannes war eine Botschaft und eine Person. So, sie haben sie mit Johannes identifiziert und mit der Botschaft und dann wurden sie getauft. Und das ist eigentlich der Gedanke von der Taufe. Identifikation mit einer Botschaft und mit einer Person. Und der Jesus sagt, ihr werdet getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Total revolutionär für die Juden der damaligen Zeit. Dass Gott eine Dreieinheit ist. Und den Auftrag haben wir im Matthäus-Evangelium und im Markus-Evangelium. Im Markus-Evangelium ganz klar Hinweis, wer glaubt und sich taufen lässt, ist errettet. Wer nicht glaubt, geht verloren. Dort haben wir schon ein bisschen einen Hinweis, einen lehrmäßigen Hinweis, dass die Taufe nicht errettet, sondern dass die Taufe ein Zeichen ist, das den Glauben begleitet. Und dann in der Praxis. In der Apostelgeschichte, Kapitel 2, schauen wir uns ein bisschen die Praxis an. Zu Pfingsten, dem Beginn der Gemeinde, Apostel Petrus predigt dort und von Vers 37 an, die Leute werden überführt durch den Heiligen Geist, was sie angerichtet haben, sie haben den Messias gekreuzigt, sie haben den Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt, ist die Botschaft. Und Vers 37, die Reaktion darauf, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, Brüdern? Nämlich ihren Erretter haben sie getötet. So, sie wissen laut der Schrift, was sollen wissen, es wartet nur mehr ein Gericht für sie. So, ihre Frage ist, können wir noch etwas tun? Und der Apostel Petrus sagt uns ihnen, tut Buße, Vers 38, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. So, dort haben wir eine lehrmäßige Sache, wie kann die Taufe was zu tun haben mit der Vergebung der Sünden. Man muss das sich jetzt vor Augen führen, das ist eine spezielle Situation. Und wenn du die Bibel liest, denk immer an das Umfeld, in der Situation, in der das geschrieben ist. Ansonsten kriegst du Schwierigkeiten mit der Auslegung der Heiligen Schrift. Aber der Kontext ist, diese Menschen haben den haben den Herrn Jesus abgelehnt, haben gesagt, ans Kreuz mit ihm. Öffentlich. Und so sagt der Apostel Petrus, und ihr lasst euch jetzt öffentlich taufen, dass alle sehen, ihr stellt euch auf die Seiten desjenigen, der gekreuzigt wurde, der verachtet wurde. Öffentlich. Und dann habt ihr Vergebung eurer Sünden. So dieses öffentliche Zeugnis war ein Zeichen, dass sie Buße getan haben und dass sie es ernst genommen haben. Und diese Ernsthaftigkeit haben sie dann eigentlich zur Schau gestellt. Das ist eine wichtige Kontextsache, weil du liest das nie mehr in der Heiligen Schrift, dass das etwas mit Vergebung der Sünden zu tun hat. Aber in dem Zusammenhang war es sichtbar. Musste es sichtbar gemacht werden. Und dann steht, mit vielen anderen Worten legt er Zeugnis ab und ermahnte sie. Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. So sie wurden getauft. Das erste Mal. Taufe war Untertauchen. Die nächste Stelle finden wir in Apostelgeschichte 8, Vers 26. Ein Mann ist unterwegs von Äthiopien. Er wird beschrieben als ein Kämmerer, als ein reicher Mann, der unterwegs war nach Jerusalem. Dort wollte er Gott kennenlernen. Er war auf der Suche nach Gott. Und offensichtlich hat er das nicht gefunden, was er gesucht hat. Aber es war ein suchender Mann. Und das ist auch vielleicht für uns wichtig im Denken. Gott sieht suchende Menschen. Du siehst sie nicht, aber Gott sieht sie. Und vielleicht verwende Gott dich in deiner Situation, um jemand das Evangelium zu erklären. Wenn du einen Arbeitskollegen hast oder in der Schule bist, denk nie, dass das zufällig ist. Mit den Menschen, mit denen du zusammenkommst, ist nie eine zufällige Angelegenheit. Hat immer einen Sinn. Und der Sinn war dann hier, wo Gott mit Philippus spricht, sagt, geh, mach dich auf den Weg nach Gaza runter. Wir hören jetzt sehr oft vom Gazastreifen durch die Palästinenser. Da hinunter, da ist einer unterwegs, der ist suchend. Er liest die Schrift. Und geh einfach zu ihm hin. Und man muss sich jetzt das vorstellen, ein Kämmerer aus einem weiten Land, Finanzminister, hohe Persönlichkeit, ist unterwegs. Der hat eine ganze Kohorte mit sich. Und er sitzt in seinem Wagen drauf und ist unterwegs, und Philippus kommt zu ihm und spricht zu ihm, was liest du eigentlich da? Kennst du dich aus? Er sagt, wie soll ich mich auskennen? Und er liest genau Jesaja 53. Und er bittet dann Philippus, erklär mir die Stelle. Und Philippus beginnt zu erklären, Jesaja 53, die Lieblingsstelle, auch jetzt noch für die Juden, um ihnen zu zeigen, dass Jesus der Mann der Schmerzen ist. Und da lesen wir von Vers 35 an, Philippus aber tat seinen Mund auf und fing an mit dieser Schrift und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Ganz eine knappe Bezeichnung. So was hat er ihm alles erklärt? Er hat ihm so viel vom Evangelium erklärt, dass der selber den Schluss gezogen hat. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? So, dieses Gespräch war ausführlich über das Evangelium und dann wieder, wenn sie irgendwie geredet haben, und was tue ich, wenn ich dem glaube? Dann lässt man sich taufen. Und dann wirst du untergetaucht. Und er muss ihm noch mehr erzählt haben. Aber jedenfalls hat er gesagt, das ist die Botschaft für mich, das ist der Messias, ich glaube an ihn und jetzt möchte ich das Ganze festmachen. Es ist für mich. Und was tun sie? Und er befahl, den Wagen anzuhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab. So, was lesen wir dort nicht? Dass sie der Kämmerer umgezogen hat. Das lesen wir jetzt nicht. Er ist so unterwegs, wie er unterwegs ist. Es gibt keine Taufkleider. Aber du kannst ruhige Taufkleider anziehen. Aber er geht einfach ins Wasser hinein, und das ist eine warme Gegend, und er taucht ihn unter. Und beide gehen wieder heraus und jeder geht dann seinen eigenen Wege. Und das Resultat ist Fröhlichkeit beim Kämmerer. Der Geist Gottes bezieht Wohnung in ihm, hat Vergebung seiner Schuld. Richtige Freude überkommt ihn. Das Zeichen der Kindschaft Gottes. Freude ist eine auslösende Reaktion, die Gott uns gibt. Wenn die Schuld weg ist, du bist ein Kind Gottes geworden. Freude. Er hat sich taufen lassen. Freude auch deswegen, weil er dem Wort Gottes gehorcht hat. Aber jedenfalls soweit. Wir brauchen hier nicht eine größere Theologie draus machen. Aber einfach schauen, was es ist. Du musst nicht zum Jordan hingehen, um dich taufen zu lassen. Du brauchst kein spezielles Wasser. Du brauchst auch keine speziellen Kleider. Du musst nur bekehrt sein. Und wissen, er wird auf Jesus getauft, auf seine Herrschaft. Er sitzt unter der Herrschaft Jesu Christi, zieht nach Hause, er gehört dem Herrn. Kapitel 10 der Apostelgeschichte. Dort sehen wir, wie Petrus gerufen wird zum Cornelius. Auch eine theologisch wichtige Sache, er wird gerufen zu einem gottesfürchtigen Mann. Gottesfürchtige Menschen sind nicht errettet. Unbedingt. Was der Cornelius getan hat an Zeichen seiner Gottesfurcht, ist richtig bemerkenswert. Und Gott sieht auch das Herz des Cornelius. Ein aufrichtiger Mann, suchend nach der Wahrheit. Und Petrus wird dorthin geschickt, könnt ihr einfach lesen, und dann predigt er das Evangelium. Er sagt, was ist eigentlich los? Eine Riesenwahrheit wird dort offenbar. Und das ist eigentlich der Beginn der Gemeinde. Wir haben zuerst gesehen, das Evangelium zu den Heiden, Kapitel 8, dann zu den Samaritern dort und jetzt zu den Heiden, Apostelgeschichte 2, zu den Juden, Samariter, Heiden. Und wie kommt das Evangelium zu den Heiden? Apostel Petrus hat die Schlüsselgewalt, die ihm der Herr gegeben hat, und er schließt auf für die Heiden. Und was ist der Inhalt seiner Predigt? Vers 42 bis 43, kurze Einleitung über Jesus, und dann sagt er, und er hat uns befohlen, Jesus dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Diesen geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Jeder, der an ihn glaubt, Buße tut, Vergebung seiner Sünden empfängt. Und die Zuhörer tun das. Und sie wehren sich nicht dagegen. Ich bin ja so gut, ich habe so viel Gutes getan, dieses und jenes. Nein, sie sehen, dass sie Sünder sind, Vergebung ihrer Sünden. Gott beantwortet es, indem er den Heiligen Geist schickt. Überhaupt kein Lernprozess dort, kein Hände auflegen, gar nichts. Ganz eine nüchterne Sache, aber was interessant ist für die Taufe. Petrus sagt dann, Vers 48, und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Und er befiehlt jetzt die Taufe auf die Herrschaft Jesu Christi. So, ganz einfach. Ist ein Befehl in dem Zusammenhang. Und die möchten auch getauft werden. Sie möchten zeigen, dass sie diesem Herrn gehören. Und Gott hat schon gezeigt, dass sie gläubig geworden sind. So, auch hier Glaube und Taufe. Wie ich in Amerika zum Glauben gekommen bin, habe ich eigentlich keine Gemeinde gehabt. Ich habe auch fast keine Menschen gehabt, war eigentlich niemanden richtig. Es war einfach die Führung des Herrn. Und dann lese ich so in der Schrift immer, und ist mir aufgefallen, gläubig waren und taufen, gläubig waren und taufen. Und dann bin ich einmal in eine Gemeinde gegangen, oder die habe ich ein bisschen regelmäßig besucht, und dort war ein Aufruf zur Taufe. Dann habe ich gesagt, okay, ich lasse mich auch taufen. Ich lasse mich auch taufen. Ich habe nur gewusst, gläubig und taufen. Nicht die Bedeutung der Taufe verstanden. Ich habe es nicht gewusst. Aber einfach gesehen, das war die Reaktion drauf. Ich habe noch weitergelesen, auch in der Apostelgeschichte. Da sind einige Stellen drinnen. Apostelgeschichte 16. Mit der Lydia. Sie wird gläubig. Dort hat es noch keine Synagoge gegeben. Am Flussufer predigt Paulus ihnen das Evangelium. Sie wird gläubig und dort wird sie getauft mit ihrem ganzen Haus. Alle werden dort getauft. Das ganze Haus. Das ist die einzige Stelle, wo dezidiert nur steht, Lydia und das ganze Haus. Und die zieht man manchmal her und sagt, da waren vielleicht Säuglinge dabei. Nur wenn man es weiß von der Schrift aus, Glaube und Taufe. Und was ist das Glaubensbekenntnis eines Babys? Wir haben schon drüber gesprochen, wer weiß es noch? Ein voller Bauch und saubere Windeln. Nämlich, das war so bei uns im Dorf, musste man auf die Gemeinde gehen, Ortsgemeinde, und wenn ein Kind geboren wurde, musste man sagen, ein Kind wurde geboren, und so ist der Name, und dann haben sie immer zynisch gefragt, und was ist das Glaubensbekenntnis? weil sie gewusst haben, wir sind nicht katholisch. Da habe ich gesagt, ein voller Bauch und saubere Windeln. Da habe ich sie einfach zum Nachdenken lassen. Bin wieder gegangen. Was soll man denn sagen? Sie sollen merken, wie dumm es eigentlich ist, nach dem Glaubensbekenntnis eines Säuglings zu fragen. Lydia wird getauft und sie ist die erste Gläubige in Europa, von der uns berichtet wird. Und dann, Apostel Paulus predigt, nicht nur jetzt der Lydierer, sondern er kommt ins Gefängnis um des Evangeliums willen und dort geschieht etwas Gewaltiges. Gott steckt den Paulus mit dem Silas ins Gefängnis. Und du denkst dir, wie kann das sein, wenn der allmächtige Gott, der allmächtige Gott lässt es zu, dass sein Apostel, sein Jünger, der treu ist, ausgepeitscht wird und ins Gefängnis kommt. Gott hat den Kerkermeister gesehen, der überhaupt kein Interesse gehabt hat am Christentum. Überhaupt keines. Und dann greift Gott auf übernatürliche Art und Weise ein. Erdbeben gibt es, alle Türen springen auf und er denkt, jetzt bringe ich mich um. Was soll ich sagen? Ich bin ein Mann des Todes, weil die Gefangenen sicher weg sind. Aber die waren alle noch vorhanden. Und Silas und Paulus erklären ihm das Evangelium und dann steht dort, was muss ich tun, damit ich errettet werde? Und Paulus erklärt ihm das. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren, Vers 32, und er nahm sie in jener Stunde danach zu sich, wusch ihnen die Striemen ab und ließ sich taufen und alle die Seinen gleich. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte, an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Auch dort ist das ganze Haus, aber ganz offensichtlich, alle jubelten, die gläubig geworden sind. Und ein Säugling kriegt das sicher nicht mit. So, wenn man diese Argumente führen will, das sind einfach die zwei Stellen. Gar nicht so schwer. Gläubig. Mitten in der Nacht. So, man sieht auch dort, wann man sich taufen lassen soll. Welche Zeit des Tages, welche Stunde der Woche. Du, wenn die Evangelisten unterwegs sind, wenn du jetzt da in Starnberger See ein paar zum Herrn führst und ihnen das Evangelium erklärst, ist der Segler nebenbei. Du brauchst nicht eine Gemeindeveranstaltung abhalten, rein so. Es muss nicht diese Formen haben, die wir manchmal haben. Du brauchst auch keine speziellen Kleider. Nur wir sagen immer, wir sollen sittsam abgehen, die Taufe. Sittsame Taufkleider. Das ist schon wichtig in unserer Zeit. Das muss man betonen. Aber so, mehr nicht. Wasser und Kleider. Und dann in Kapitel 18 lesen wir noch einmal Vers 8. Und Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Auch hier wiederum das ganze Haus, sie wurden gläubig und ließen sich taufen. So, die Taufe ist immer Teil der Botschaft. Teil der Botschaft. Wenn du ein Mädchen liebst und sie heiraten möchtest, dann gibt es eine Zeremonie und dann gibt es einen Ring. Du kannst dir den Ring vorm Heiraten schon aufstecken, aber es hat wenig Sinn. Es hat es auch wenig Sinn, wenn du dich taufen lässt, bevor du gläubig bist. So, die Bedeutung der Glaube. Das ist jetzt, wir sehen jetzt den Taufauftrag, wir sehen die Praxis. Und was ist die Bedeutung der Taufe? So, im Wasser untergetaucht. Im Wasser untergetaucht. In den Südstaaten in Amerika gab es eine Taufe. Und die sind emotionaler. Und der Pastor, das war ein Afroamerikaner, wie man sagt, er tauft die Lady. Dann sagt er, glaubst du? Ja, ich glaube. Taucht er sie runter. Sie kommt rauf. Und dann sagt er zu ihr wieder, glaubst du? Sie sagt, ja, ich glaube. Taucht er sie wieder runter. Kommt sie rauf. Dann sagt er, glaubst du? Sagt sie, ja, ich glaube. Sagt er, was glaubst du? Dass du mich ertränken willst. So, es reicht einmal. Glaubst du? Ja, du glaubst. Sie wurde getauft. So, im Römer Kapitel 6 Vers 4, da sagen manche, okay, Jetzt bin ich gläubig geworden, rein aus Gnade. Errettet aus Gnade. Und manche sagen, du musst noch Werke tun, damit du errettet bist oder errettet bleibst. Werke sind wichtig. Und hier sagt der Apostel Paulus, und er erklärt das Evangelium. Er sagt, was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade übernehme oder zunehme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Wie hätten die jemals sagen können, das sei ferne, der Apostel Paulus, das sei ferne, dass ihr heiliges Leben führen müsst oder in euren Sünden noch sein müsst, wenn es eine Bedingung gewesen wäre vorher beim Gläubigwerden. Das sei ferne. Errettung ist rein aus Gnade. Und wenn man das verstanden hat, wird auch der Wandel nicht aus Pflicht sein, sondern aus Antwort für dieses heilige Leben, für dieses neue Leben, das wir bekommen haben. So, du wirst beerdigt. Dein altes Leben ist ein Bild der Beerdigung. Das alte Leben, der alte Mensch ist tot. Und eben, wenn du unter Wasser bleibst, bist du auch tot. Und wenn du herauskommst, zeigt es, jetzt hat ein neues Leben begonnen. So, und es war immer, wenn die Botschaft klar war, war das gleich nachher. So, es war auch verständlich. Wir haben manchmal Probleme mit dieser Botschaft, weil eben nach der Bekehrung oft eine lange Zeit dazwischen ist. Jetzt lebst du schon ein neues Leben. Die Taufe gibt dir keine Kraft zum Leben. Ist ein Bild davon, dass ein neues Leben begonnen hat. Der Schächer am Kreuz, hätte der getauft werden müssen? Wir wissen, dass er nicht getauft ist. Wir wissen, dass er in der Herrlichkeit ist. Aber ungetauft. Hätte der jemals getauft werden müssen? Müsste jetzt einer, der sich im Gefängnis bekehrt und morgen hingerichtet wird, sich taufen lassen? Laut dem Verständnis, er hat kein Leben mehr zu leben. Und die Taufe drückt aus, ich bin in den Tod gegangen mit Christus und was ich jetzt lebe, das neue Leben, ist sichtbar. Wenn ich kein neues Leben mehr habe, brauche ich mich nicht taufen zu lassen. Aber die Taufe zeigt ein neues Leben. Wir leben in der Neuheit des Lebens wandeln. Ein neues Leben hat begonnen. Ist das schwierig zum Verstehen? Ich denke nicht. In Kolosser Kapitel 2 ist eine andere Stelle, die das ausdrückt, Kolosser Kapitel 2, Vers 12, wo steht, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und dann zeigt es, das neue Leben hat begonnen. Die Taufe ist eigentlich Schluss mit dem alten Leben. Es ist beendet. Und die Taufe zeigt auch vom Tod was. Und jetzt hat niemand mehr Anspruch auf dein Leben außer Jesus Christus und du bist unter seiner Herrschaft. Niemand hat mehr Anspruch auf dich. Und du kannst auch sagen, ich gehöre dem Herrn, niemand hat mehr Anspruch auf mein Leben. Ein neues Leben hat begonnen. Wie das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt wurde, gingen sie durch das Schilfmeer. Und es steht dort, und alle wurden auf Mose getauft, auf seine Herrschaft getauft. Er war der Führer, der sie geführt hat, aus dem Sklavenhaus heraus. Sie sind schon heraus gewesen und jetzt gehen sie mit ihm mit. Er ist ihr Führer. Und so ist auch Christus unser Führer. Wir sind auf seinen Namen getauft und jetzt heißt es, ein getauftes Leben führen. Wenn jemand getauft ist und unordentlich unterwegs ist, kannst du zu ihm sagen, du hast dich auf Christus taufen lassen. Das passt nicht zusammen. Warum hast du dich überhaupt taufen lassen, wenn du dann so lebst? Das hat mit der Herrschaft Jesu Christi nichts zu tun. So, es ist diese Taufe hat immer wieder eine lehrmäßige, gibt uns eine lehrmäßige Hilfe, dem anderen zu zeigen, schau her, das ist vorbei. Und jetzt gibt es was Neues, ein neues Leben. Der Apostel Petrus in 1. Petrus Kapitel 3 ist noch einmal ein Verständnis für die Taufe. Da steht,
Auch dort ist der Kontext, wenn ich es richtig verstehe, ein heiliges Leben. Und dann sehen wir im Vers 21 oder noch im Vers 20 oder 19, in diesem ist er auch hinabgegangen, Christus im Geist, hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam waren, als die Langmacht Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Durch die Arche sind 8 Menschen gerettet worden. Und jetzt geht Jesus, ist im Geist hinuntergegangen und hat ihnen gezeigt, den Geistern der damaligen Zeit, sagt ihnen, der Sieg ist errungen. Wir haben noch andere Stellen in der Schrift, die darauf hinweisen. Und das Gegenbild errettet auch euch, das ist die Taufe. Nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Es ist ein schwieriger Abschnitt. Wenn man jetzt sagt, sondern die Antwort auf Gott um ein gutes Gewissen, tut man sie leichter, versteht man das. Die Frage ist, warum haben die Katholiken einen Taufbutton, wenn ein Baby gebracht wird? Bitte? Wenn man Götze, ne? Es hat eine geistliche Bedeutung für sie und das ist die Stelle da. Sie sagen, jemand muss eine Antwort geben auf die Frage, möchtest du treu mit dem Herrn gehen? Und der Taufbote antwortet auf die Gott um ein gutes Gewissen und sagt, ja, ich widerstehe dem Teufel und so weiter. So der Taufbote übernimmt das eigentlich, was der Täufling selber sagen sollte. Aber weil der Säugling es nicht kann, sagt man, muss es ein Erwachsener tun. Aber das kommt aus dieser Stelle heraus, ist mir gesagt worden. Und macht auch Sinn, du gibst die Antwort darauf. Und du hast ein gutes Gewissen, wenn du dem Herrn die richtige Antwort gibst und dein Leben das auch zeigt. Durch die Auferstehung Jesu Christi, und dann steht, der zu Rechten Gottes ist, nachdem er in den Himmel gegangen ist, und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Warum steht dort die Stellung Jesu Christi dort? Das ist ein wesentlicher Satz, der Vers 22, für dein Leben nach der Taufe. Was ist so wichtig, was du brauchst nach der Taufe, wenn du mit Jesus begonnen hast? Dass du jetzt ihm gehörst und dass dein Herr mächtiger ist wie der alte Herr. Er hat die Macht und die Kraft und die Engel, alles ist ihm unterworfen, auf dessen Seite du bist. So, du bist auf die Seite des Siegers und er wird dir im Leben helfen, den Sieg davon zu tragen, weil er zu Rechten der Majestät ist. Und du rufst ihn an, wenn du Not hast. Er ist dein Herr geworden. So, das ist eigentlich, wenn man die Taufe so zusammenfasst, der Jesus hat den Auftrag gegeben, lasst euch taufen. In der Apostelgeschichte sieht man die Praxis, die Christen haben das gemacht und dann in den Briefen wird es erklärt. Und so ist der Grund der, dass man sich taufen lässt. Ich habe die Praxis verstanden, ich habe den Taufauftrag verstanden, aber die Bedeutung erst später verstanden, weil man es niemandem gesagt hat. Aber so wird man einfach Teile davon verstehen und es ist der Wille des Herrn, weil es in seinem Wort so drinnen ist. Habt ihr dazu Fragen? War das schwer verständlich? Okay. Dann nur ganz kurz zu dem zweiten und dritten Symbol zum Brotbrechen. Da haben wir genau das Gleiche. Wir haben...
Ich möchte noch gerne was sagen. Ja. Weil das stimmt ja, die haben Taufe und Taufe erregt. Wieso sind die Taufe vielleicht als so viel geworden, was Sie jetzt gesagt
haben? Es ist immer wichtig, dass man sieht, die Taufe, dass Errettung nicht immer mit der Hölle was zu tun hat. Sondern die Taufe errettet uns von dem, ist ein Bild, das uns errettet von dieser Welt. Der Herr ist ein Retter, nicht nur von der Hölle, sondern auch aus der Macht der Sünde heraus. Er errettet uns. Und wir haben jemanden im Himmel jetzt, der mächtig ist, uns zu erretten. Wir haben schon gehört Beispiele. Jemand ist Alkoholiker, bevor er gläubig wird. Der Herr errettet ihn daraus. Wir wissen, Geschwister, die hier sind, die mit Nikotin Probleme gehabt haben. Er rettet sie draus. Der andere hat Drogen, der andere hat mit Zorn was zu tun, der andere mit Unzucht, der andere hat dieses Problem, jenes Problem. Der Herr Jesus ist mächtig und er wird alle erretten. Und bei der Taufe zeige ich, Herr, ich bin jetzt auf deiner Seite und du wirst mir helfen. Natürlich muss ich dann so handeln, wie er es möchte. Und er wird mir retten. Er ist ein Erretter, Heiland. Das ist so, manchmal bei der Bibelauslegung machen manche den Fehler, wenn jetzt ein Brief geschrieben ist und die ersten zwei Kapitel geht es um die Errettung von der Hölle und was man in dieser Errettung alles hat. Und dann geht es so über den Wandel. Es ist so, wie wenn du ein Haus beschreibst. Wir haben eine Burgführung gehabt gestern. Da gehst du im Keller rein und der Keller wird dir beschrieben. Und dann waren wir am Turm drum. Jetzt redet er über Sachen, die den Turm betreffen, aber er hat die gleiche Sprache, wenn er über Steine redet, wie er mit dem Keller unten redet. Aber er redet wirklich über den Turm und was du dort siehst. Und so ist auch beim Bibellesen oft, dass wenn er ein Thema abgehakt hat, redet er jetzt wieder von was Neuem. Und dort ist die Sprache vielleicht die gleiche oder ähnlich, aber es bedeutet was anderes. Ist das zu verstehen?
Und ja, ich meine, jetzt, wenn Mensch verkehrt ist, da ist ja auch schon ein Kind Gottes.
Ist ein Kind Gottes, aber er ist noch nicht.
Ich kann nicht unbedingt taufen, wann das nicht möglich ist. Aber natürlich ist es ein Befohlen Jesus, das auch taufen soll.
Ja.
Und da steht es, auch die Taufe rettet.
Die Taufe rettet mich?
Na,
Moment. Da steht, das Gegenbild errettet jetzt auch, das ist die Taufe. Nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, das ist Bekehrung. Sondern die Antwort auf Gott um ein gutes Gewissen. Die Taufe gibt mir ein gutes Gewissen. Ja, und das hat mit der Hölle nichts zu tun. Das hat etwas mit dem Wandel zu tun, den ich jetzt führen muss. So meine Errettung von der Hölle ist vollkommen, aber von meinem Fleisch ist noch nicht vollkommen. Und jetzt muss ich da Fortschritt machen. Und hilf mir. Ja, ich weiß, das ist selber nicht einfach. Aber so ist es mal. Und du brauchst immer nur so viel tun, so viel du verstanden hast.
Ja.
So, du hast verstanden, Taufauftrag, die Taufpraxis und Römer 6 hast du sicher verstanden. Und wenn du 1. Petrus 3 nicht verstehst, und ich nicht verstehe, ist auch kein Problem. Die anderen Sachen sind klar. Dwight Moody haben sie mal gesagt, verstehst du alles in der Schrift? Na, sagt er, ich verstehe nicht alles in der Schrift. Und mit dem habe ich auch kein Problem, was ich nicht verstehe. Sondern ich habe nur Probleme mit dem, was ich verstehe. Und die Dinge, die wir verstehen, machen uns manchmal Mühe. So, Brotbrechen. Das zweite Symbol, wiederum der Auftrag, die Praxis. Und die Bedeutung. Der Herr Jesus gibt den Auftrag in den Evangelien. Im Lukas-Evangelium, das werden wir jetzt ein bisschen schneller machen müssen, Lukas-Evangelium, Kapitel 22, das Passafest, Vers 19, wir sehen, das Passafest ist dort. Manche kennen die Kassette übers Brotbrechen vom Dr. Fruchtenbaum. Das gibt ein bisschen Einblick in das ganze Fest. Aber wir lesen jetzt nur 19 und 20. Und er nahm Brot, dankte, brach es und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Er gibt da den Auftrag, wie viel sie davon verstanden haben, wissen wir nicht. Ich bin überzeugt, die haben nicht alles verstanden. Aber dann sagt er, dann lesen wir im Neuen Testament, dass der Heilige Geist sie jetzt einführt in die ganze Wahrheit. Und Apostelgeschichte 2 sehen wir dann in Auftrag, in der Praxis. Apostelgeschichte 2, Vers 42, da steht: Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und dann weiter, Vers 46, täglich verharrten sie einmütig im Tempel, brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Da muss ich jetzt daran denken, was das für ein Tag gewesen ist. Pfingsten war ein Fest. Das Erntefest war vorbei, sie kamen nach Jerusalem. Der Herr hat gesagt, wenn alle beisammen sind. Jerusalem war voll mit Juden aus allen Gegenden der Welt. So jetzt waren sie dort und haben jeden Tag Zeit gehabt, das Brot zu brechen. Und sie haben sich einfach gefreut dabei. Sie waren immer dabei und so haben sie täglich eigentlich das Brot gebrochen. Sehen wir aus der Praxis. Dann haben wir eine andere Stelle, wo der Auftrag ist, in 1. Korinther Kapitel 11, wo wir ein bisschen mehr Einblick kriegen in das Brotbrechen. Aber Apostelgeschichte 20, vielleicht noch ein Hinweis, Vers 7, da sehen wir, am ersten Tag der Woche, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen. So, es war der erste Tag der Woche, sie kamen zusammen, um das Brot zu brechen. Sehen eigentlich im Neuen Testament, der erste Tag war eigentlich derjenige, an dem Brot gebrochen wurde. Brotbrechen ist was Neues. Das Passafest ist Altes Testament. Brotbrechen ist was Neues. Der erste Tag der Woche, wir sagen Sonntag, wir denken manchmal, Sonntag ist der letzte Tag der Woche. Sonntag ist der erste Tag der Woche. Und es gibt uns ein bisschen mehr Einblick oder macht die ganze Sache wichtiger, wenn wir die Woche beginnen mit dem Brotbrechen. Und manche sagen Brotbrechen, manche sagen Abendmahlfeier, weil sie es am Abend gemacht haben. Aber es wird immer darauf hingewiesen, das Brot gebrochen. Wir haben das Brot gebrochen. Oder manche sagen Kommunion, Gemeinschaft. Und der Apostel Paulus war unter Druck, nach Jerusalem zu gehen. Es war eilig für ihn. Und trotzdem hat er gewartet, bis er mit den Geschwistern das Brot gebrochen hat. Am ersten Tag der Woche. Und davon leiten wir eigentlich ab, dass sie immer am ersten Tag der Woche das Brot gebrochen haben. Nicht am letzten Tag oder unter der Woche. Obwohl du es auch tun kannst, wenn es anders nicht geht. Ich denke nicht, dass Gott da gesetzlich wäre und sage, es muss nur so sein. Aber die Symbolik ist eine wichtige Symbolik, der erste Tag der Woche. Wenn du die Woche beginnst mit der richtigen Einstellung für das Leben der kommenden Woche, und dann wird dein Leben wieder ausgerichtet. So, wir sehen dort, sie haben Brot genommen und haben den Kelch genommen. In 1. Korinther 11, Vers, da lesen wir ausführlich, wie der Apostel Paulus davon redet, in Vers 23, sagt er, denn ich habe von dem Herrn empfangen. Ich habe es nicht von den Aposteln gehört, sondern ich habe es von dem Herrn empfangen. Wir wissen, dass der Herr den Apostel Paulus jahrelang, persönlich 3 Jahre lang unterwiesen hat. Alle Wahrheiten, die er dann verkündigt hat, hat er vom Herrn bekommen. Denn ich habe es von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Und jetzt sagt er, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hat, es brach und sprach. So, es zeigt auf, der Herr sagt ihm, in der Nacht, in der ich verraten wurde. So ist es wichtig, daran zu denken, dass der Herr Jesus verraten wurde, wenn wir Brot brechen. Wir kommen zusammen am ersten Tag der Woche, bin ich ein Verräter? Gehöre ich dem Herrn wirklich an? Gehöre ich auf seine Seite? Und das ist ihm wichtig zu betonen, in der Nacht, in der er verraten wurde. Wir kommen zusammen und wir sagen, wir sind dem Herrn gegenüber loyal. Wir gehören ihm. Und wir denken jetzt an den Herrn, tu dies zu meinem Gedächtnis. Und was hat ihm gesagt? Der Herr in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm, und als er gedankt hat, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, tut dies zu meinem Gedächtnis. So, er nimmt Brot und sie nehmen es. Gedächtnis an den Herrn. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut so oft, wie es tut, zu meinem Gedächtnis. So ist immer wieder so oft, irgendwie lässt der Herr einfach das offen, aber so oft wirst du zum Gedächtnis, denn so oft er dieses Brot isst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. So, wir nehmen das und es ist die Verkündigung seines Todes. So, das Brot spricht vom Leib Christi, den er gegeben hat, sein Leib. Der Kelch spricht vom neuen Bund in seinem Blut. So, auf der einen Seite das vollkommene Opfer, Und auf der anderen Seite der vollkommene Bund, den er alleine schließt mit den Seinen, ohne unsere Bedingung. Die ewige Sicherheit ist der neue Bund. Ich werde nie mehr an eure Sünden denken. Ich werde euch nie verlassen. Ihr werdet ewig zu mir gehören. Der neue Bund hat die Zusage, dass du als Kind Gottes ans Ziel kommst. Das ist der neue Bund. Wäre der neue Bund geschlossen nach den Prinzipien des alten Bundes, gibt es keine Sicherheit, weil dann wäre dein Leben als Bedingung. Und da ist keine Bedingung für dich gegeben, sondern du genießt es einfach und denkst an den Herrn, Herr, du hast das für mich getan. Und ich bin dir loyal. Ich gehöre dir. So, wenn du das Brot nimmst und die anderen Geschwister nehmen auch ein Steilbrot, ist es die Beziehung zum Herrn, aber auch die Beziehung zu den Geschwistern. Wir nehmen vom selben Brot. Und dann der Kelch, wir trinken aus demselben Kelch. Es ist eine Wahrheit, der Kelch zeigt eine Wahrheit, der nicht immer ganz funktioniert. Manche sind es 3, 4, 5, 6 Kelche, manche haben kleine Becherl, aus hygienischen Gründen, was immer. Aber trotz dieser Sache musst du immer denken, es ist der Kelch. Es soll eigentlich ein Kelch sein, aus dem wir alle trinken, zeigt unsere Verbundenheit zueinander. Aber die Form ist nicht das Wesentliche. Und macht's nicht Fehler, dass ihr denkt, die Formen würden die Symbolik irgendwie total kippen. Wir denken an die Symbolik, sie hat eine Aussagekraft, aber das Wesentliche ist, dass wir an den Herrn denken, in diesem Augenblick, wo wir es tun. Wenn wir aber unwürdig hingehen, das sagt, ich lebe mein Leben, wie es mir passt, dann gibt es eine Warnung. Und die ist auch hier wichtig. Denn so oft, wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. So ist, wenn ich jetzt das Brot nehme und den Kelch trinke und weiß, es ist was in meinem Leben ganz bewusst faul, was tue ich dann? Was soll ich dann tun? Nicht teilnehmen am Brotbrechen. Ist das die Antwort? Das ist nicht die Antwort, nicht teilnehmen, sondern Buße tun ist die Antwort. Ich bin nicht geistlich, wenn ich den Kelch vorbeigehen lasse. Ich bin nicht geistlich, wenn ich das Brot nicht nehme, weil Sünde in meinem Leben ist. Ich bin ungeistlich eigentlich. Ich bin geistlich, wenn ich sage, Herr, da ist eine Sünde in meinem Leben, verzeih mir, ich bringe das in Ordnung. Das ist geistlich und das ist das Ziel der Sache, bis der Herr wiederkommt. Aber wenn der Herr wiederkommt und ich würde es unwürdig nehmen, und da sagt er sogar, manche von euch sind krank und manche sind entschlafen. Und jetzt muss ich aufpassen, was ist mit meinem Leben, ich bin öfter kränklich. Ist das die Ursache, weil mein Leben nicht in Ordnung ist? Es kann sein, der Herr kann mich auch wegnehmen, ich schließe das gar nicht aus, wenn ich das tue, im Bewusstsein, Herr, es ist egal, ich bin ein Heuchler, nehme trotzdem teil, als wäre mein Leben in Ordnung. So am Anfang der Woche, und die Woche vergeht wieder, und dann merken wir wieder im täglichen Leben, wir haben wieder den einen oder anderen Mist gebaut, wir kommen wieder zum Brotbrechen zusammen, Herr, reinig mich du durch und durch. Ich bekenne dies vor dir, weil ich jetzt wieder das Brot nehme und aus dem Kelch trinke. Und wie kannst du eigentlich einen Bruder neben dir sitzen haben, mit dem du im Krieg bist und aus dem selben Kelch trinken? Da merkst du, wie schwierig das wird. Oder in der Ehe, in der Familie. Ich bin einmal weggefahren von zu Hause und habe vorher noch mit meinem Vater gestritten. Habe ich gewusst, so kann ich nicht Brotbrechen gehen. Ich sage, es tut mir leid, Herr. Jetzt kann ich aber nicht mehr zurück, ich kann es nicht regeln. Ich bin zum Brotbrechen gegangen, aber wie ich nach Hause gekommen bin, habe ich es sofort geregelt mit meinem Vater. Ich sage, da habe ich wirklich ein Fehlverhalten gehabt gegenüber dich. Es tut mir leid. So, das Brotbrechen hat eine wunderbare, eine wichtige Funktion im Zusammenleben der Geschwister und in der Beziehung zum Herrn. Es ist meine Treue an den Herrn. Vielleicht noch eine kurze Geschichte dazu. Der englische König Richard Löwenherz wurde gefangen von den Österreichern. Und die haben ihn eingesperrt. Und die haben von den Engländern Geld erpresst, dass sie auch viel kriegen damit und so weiter. Ja, der war in Österreich gefangen. Ich glaube, die Engländer haben es gar nicht gewusst. Das waren die Kreuzzüge dann auch nach dem Osten. Und bei der Rückreise ist Schiffbrüchig geworden, wollte sich über Land durchschlagen und die Österreicher haben ihn gefangen. Wie halt die Österreicher so sind. Und in England drüben haben andere seinen Sitz übernommen. sozusagen ihn abgesetzt und haben regiert. Das war nicht rechtmäßig. Die haben kein Recht gehabt. Aber seine getreuen Ritter sind ihm loyal geblieben. Und die haben ein Bildnis von ihm gehabt, anscheinend auf seinem Kupferteller drauf. Das war die Abdrücke vom König waren drauf. Und wenn sie, die Ritter haben sie bei Vollmond getroffen und haben dann dieses Teller poliert und haben die Umrisse ihres Königs gesehen. Und jedes Mal, wenn sie sich getroffen haben, haben sie ihm die Treue gehalten, die Treue geschworen wieder ganz neu. Wir sind dem König treu, der jetzt in der Abwesenheit ist. Und das ist ein Bild auf unseren Herrn Jesus, ein wunderbares Bild. Der Jesus ist nicht gegenwärtig. Die Symbole sind gegenwärtig von ihm. Er ist abwesend, aber er wird wiederkommen in Herrlichkeit. Und wir erwarten ihn. Die Welt rebelliert gegen ihn. Die Welt lehnt ihn ab. Aber wir sind treu. Und stell dir vor, der Herr sieht das jetzt, wo wir beisammen sind, als seine Getreuen, wie er sich freut. Wir kommen zusammen, um das Brot zu brechen. Warum haben die es am Abend gemacht? Die ersten Christen haben keinen Feiertag gehabt. Da hat es nicht Montag, Dienstag, Mittwoch und Samstag frei, Sonntag frei, sondern jeder Tag war irgendwie gleich. Und so haben sie Zeit gehabt, sie waren Sklaven, viele waren Sklaven, keine Rechte. So am Abend haben sie sich getroffen, um an den Herrn zu denken. Und so der Zeitpunkt ist gleich, wann wir es tun, aber wir sollen es tun. Und wiederum, die Schrift zeigt uns diese Wahrheiten. So jeder prüfe sich selbst, aber es darf nur Gläubige teilnehmen. Wir haben die Verantwortung zu schauen, dass nur Gläubige teilnehmen. Das, glaube ich, die Verantwortung hast du als Gläubiger. Wenn du weißt, er ist nicht gläubig, sag nein, lass das vorbeigehen. Aber ob Sünde in meinem Herzen drinnen ist, da muss sich jeder selber prüfen. Prüfe sich selbst. So, ich glaube, das reicht.